Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin der Daniel. Ich bin auch hier aus Tuningen in der Jugendarbeit. Und wenn ihr den Stundenplan aufklappt, wenn ihr euren Ordner aufmacht und euch den Stundenplan anschaut, starten wir jetzt mit dem ersten Thema. Und das Thema ist Einführung in den Epheserbrief. Motto wurde ja schon gesagt, wer bin ich? Und um sich dieser Frage selbst zu stellen, also die stellt man sich ja gewöhnlich selbst, wer bin ich, brauchen wir in der Regel die Frage, wer bist du? Und wir möchten mit einer kleinen Aufwärmübung starten und dafür brauche ich zwei freiwillige Personen. Die dürften hier nach vorne kommen. Lukas ist die Erste, er hat gestreckt. Lukas, komm nach vorne. Johannes. Gut. Ihr dürft euch zu meiner Rechten hinstellen, bitte.
Dein rechts oder
mein? Mein rechts. So. Einer von euch darf schon mal das... Wobei, das brauche ich erst mal. So. Wer bin ich? Ich springe mal kurz auf die nächste Folie. Da seht ihr auch ein wunderschönes Bild. Die bekannten Probleme mit dem Presenter. Wer bin ich? Ihr seht hier, ich glaube, 4 Personen sind auf dem Bild, 5. Und habt ihr schon mal dieses Spiel gespielt? Wer bin ich? Kennt ihr das? Oh. Nicht? Sehr gut. Also, ich habe hier meinen Gehilfen, den Benni. Der Benni wird euch jetzt einen Zettel an die Stirn kleben. Ihr dürft, pass auf, dass sie die Namen nicht sehen, jeweils. Und es ist ein ganz einfaches Spiel. Und zwar hat der Jojo jetzt einen Zettel an seiner Stirn kleben und der Lukas. Muss ich das Spiel erklären? Ich glaube, ich erkläre es mal. Vielleicht hat es noch nicht jeder gespielt. Also, Jojo, komm mal bitte zu mir. Einmal gegenüberstellen, bitte. Also, ihr seht jetzt hier, oh, der Name ist leider falsch geschrieben, egal. Nicht schlimm. Also, ihr seht jetzt hier 2 Namen, bitte nicht sagen und nicht den Namen lesen. Und jetzt hat der Lukas und der Johannes die Aufgabe, den Namen rauszufinden. Und wer es als erstes rausgefunden hat, der gewinnt. Ihr dürft nur Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten darf.
Wir jetzt immer Mikrofon tauschen?
Ja.
Okay, dann stellen wir uns mal hier. Bin ich ein Mann?
Nein.
Bin ich ein Mann?
Ja.
Komme ich in der Bibel vor?
Nein.
Wir machen jetzt nicht mit Gegenständen. Okay, bin ich eine Frau?
Ja.
Okay.
Ja.
Lebe ich noch?
Bin ich eine bekannte Person?
Ja.
Eine Person des öffentlichen Lebens?
Ja.
Bin ich ein Politiker?
Ja.
bin ich Politiker aus Deutschland?
Ja.
Sitze ich im Bundestag?
Er kann es doch lesen, safe.
Ich bin nicht nach oben geschickt wie du.
Ich versuche es jetzt, um aufzuhören.
Komme ich von der AfD?
Alter, Mann, ich weiß.
Komme ich in der Bibel vor?
Ja. Okay. Frau der Bibel.
Bin ich Maria?
Nein.
Ja.
Gehöre ich der Partei der CDU zu?
Komme ich im Alten Testament vor?
Ich sag's dir nicht. Eine ganz bekannte Persönlichkeit aus dem Alten Testament, eine ganz bekannte Frau.
Du kriegst einen Tipp und ich.
Bekanntester, fast bekanntester Mensch Deutschlands,
ja,
bei dir.
Okay.
Der Druck steigt für dich, Lukas. Welche Frau fällt dir ein aus dem Alten Testament?
Die durften damals schon was sagen. Komme ich in den Mosebüchern vor? Bin ich Deutschland Bundespräsident?
Na.
Nein. Okay. Ich bekannte Frau aus dem Alten Testament. Ich habe gerade echt einen Blackout.
Also ich gebe dir einen Tipp.
Komm, sei so gnädig.
Also, es hat was mit Jesus zu tun. Die Frau hat was mit Jesus zu tun.
Und ist im Alten Testament.
Ja.
Die Frau hat was mit Jesus zu tun, hat ist...
Ist nicht Maria, ne? Kommt nicht im Alten Testament vor. Das Spiel darf jetzt nicht zu lange dauern.
Ja, ja, ich weiß. Sorry.
Bring meinen ganzen Zeitplan hier durcheinander. Fängt mit R an.
Ja, bin ich Ruth.
Richtig.
Entschuldigung. Bei dir war es der Bundeskanzler. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das war aber jetzt
so, Elias, du darfst gerne den Flipchart reinbringen. Stell dir vor, du startest nach den Sommerferien, startest du in ein neues Praktikum. Ihr seid ja in unterschiedlichen Lebensphasen. Ihr startet in eine neue Ausbildung. Ihr startet in eine neue Schulklasse. Vielleicht wechselt ihr die Schule nach den Sommerferien. Ihr startet vielleicht in ein neues Studium oder der ein oder andere beginnt seinen ersten Job. Und was ist gewöhnlich die erste Frage, wenn ihr in einer großen Gruppe zusammensitzt und ihr euch vorstellt, wer bist du? Und ich habe jetzt mit euch gemeinsam als Aufwärmung dieses kleine Spiel gespielt. Wer bist du? Wer bin ich? Und wir möchten mal zusammenfassen, wenn dir jemand die Frage stellt, wer bist du? Was antwortest du? Stell dir wirklich vor, jemand stellt dir die Frage, wer bist du? Dann müsst ihr euch ja die Frage stellen, wer bin ich überhaupt? Ich möchte jetzt mit euch hier ein paar Punkte einfach zusammenfassen, um in das Thema einzusteigen. Was sagt ihr? Also jetzt bin ich auf euch angewiesen. Was sagt ihr? Also ich denke nicht, dass ihr stumm seid. Einfach reinrufen. Was den? Den vollen Namen, genau. Also, wir stellen uns natürlich für gewöhnlich mit unserem Namen vor. Also, ich bin der Daniel, ist eigentlich fast immer der erste Satz. Was noch? Was sagt ihr noch? Nochmal? Das Alter, richtig. Bisschen lauter? Ah, hab gedacht, du hast was gesagt. Genau, aktueller Beruf. Zum Beispiel, wo ich herkomme, also den Wohnort. Hobbys, richtig. Kann man auch erwähnen. Was fällt euch noch ein? Was sagt ihr noch für gewöhnlich? Manchmal war ich vor solchen ersten Treffen richtig aufgeregt. So als ich in eurem Alter war, da fiel es mir auch total schwer, vor einer großen Gruppe zu stehen. Und dann war das in mir manchmal so ein bisschen so Stressfaktor, boah, wenn ich mich da jetzt vorstellen muss, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte manchmal schon so eine vorgefertigte Antwort. So. Ich sage genau das, tak, 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 tak. Darf ja nicht keine andere Frage kommen. Was sagt ihr noch? Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen würdet?
Familienstand,
ja. Richtig? Fällt euch noch was ein? Das ist kleine Aufwärmung. Kultureller Hintergrund, richtig. Sagt ihr das, wir sind Russlanddeutsche? Das ist tatsächlich ein Thema, witzig, dass du das erwähnst. Ein bisschen hässlich geschrieben. Dafür habe ich mich wirklich, sag mal so, von der ersten bis zur sechsten, siebten, ich habe mich geschämt. Ich weiß nicht warum, aber so Russlanddeutscher, ich weiß nicht, war nicht so. Manche sind so, ja, ich bin Russlanddeutscher oder ich komme aus Spanien, ich komme aus Peru oder aus welchem Land auch immer. Für mich war immer so, der kulturelle Hintergrund war immer so, ich bin Deutscher. Ja, richtig. Gibt es noch was? Stellt sich jemand mit der Größe vor? Keiner? Kann man auch? Ich denke, man kann jetzt hier ziemlich viel finden und das ist ja auch immer abhängig. Elias, ich brauche dich nochmal ganz kurz. Kannst du einmal runterstellen? Das ist ja immer auch abhängig von der jeweiligen Lebensphase. Ich tausche mal wieder. Das ist ja auch immer abhängig, in welche Gruppe komme ich, wo starte ich, neu, wie ich es jetzt gerade erwähnt habe, ist jetzt neue Schulklasse, neue Ausbildung, neuer Job. Da sagt man vielleicht mal, legt man vielleicht den Schwerpunkt mal auf die Herkunft, Familienstand, auf den kulturellen Hintergrund. Ich glaube, es gibt hier keine richtige oder es gibt hier auch keine falsche Antwort. Man kann sich auch nur mit dem Namen vorstellen und dann weitergeben. Man kann ein bisschen ausführlicher sich vorstellen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was meinst du, wenn du sagst, ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Weil wir haben jetzt ja gerade ein paar Punkte mal aufgelistet, man kann extrem viel sagen. Und ganz ehrlich, machen wir uns das Leben doch nicht so schwer. Um diese Frage zu beantworten, haben wir doch heutzutage ein perfektes Hilfsmittel. Ich glaube, das nutzt ihr auch jeden Tag. Wenn wir da was eintippen, finden wir auf alle Fragen unseres Lebens finden wir sofort eine Antwort. Und wir brauchen uns eigentlich keinen Stress machen, was ich sagen soll. Und vor 100 Jahren hatten die Menschen diese Hilfe nicht. Diese Hilfe nennt sich Papa Google. Und ich habe euch mal meine Bildschirmaufnahme mitgebracht und möchte euch mal ganz kurz da mitnehmen. Ich hoffe, man sieht es und ich hoffe, das funktioniert auch. Genau. Also, ich werde jetzt hier mal live mitmachen. Ich habe eingetippt, wer bin ich? Und die erste Seite, die kommt, ist von der Karrierebibel. Vielleicht kennt ihr die. Da kann man jetzt Unterschiedliches lesen. Wer bin ich? Da gibt es einen Leitfaden, man muss sich nur die Frage stellen, wer bin ich, um ein glückliches Leben zu führen. Und wenn man dann mal weiter runter scrollt, das passiert auch gleich, dann gibt es hier 50 Fragen, nur 50 Fragen, wenn ich die mir stelle, zu meinen Stärken beispielsweise, zu meinen Schwächen, zu meinen Zielen, dann bin ich schon gut vorbereitet. Kann ich mir die Frage eigentlich schon selbst beantworten, dann brauchen wir eigentlich die Woche hier ehrlich gesagt nicht, oder? Als ich dann so den Artikel mir durchgelesen habe, dachte ich mir so, ganz ehrlich, diese 50 Fragen sind mir viel zu viel. Ich möchte es schneller haben. Und ihr seht hier, es gibt unterschiedliche Webseiten, vernünftig leben. Da gibt es einen Leitfaden. Nur 5 Fragen, nur 10%. Jetzt bin ich doch viel schneller, oder? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Fragen, die ich mir stellen kann. Es gibt 5 Schritte, die man hier gehen kann. Schritt 1, also ganz schnell, ich möchte hier gar nicht großartig drauf eingehen. Aber einfach nur mal aufzuzeigen, im Internet, es gibt so viele Möglichkeiten. Ihr könnt euch damit beschäftigen und habt hier einen Leitfaden. Habt ihr ziemlich schnell in 5 Schritten. Ja, wir wollen ja immer alles schnell haben, alles muss im nächsten Moment da sein. In 5 Schritten wisst ihr, wer ihr seid. Ist doch total einfach. Und wenn man mal so weiter runter scrollt, dann ist es Wahnsinn, was für Angebote, was für unterschiedliche Seiten man findet. Nur ein ganz, ganz kurzer Ausflug in das Thema, wir befragen mal Google. Und warum bringe ich das euch am Anfang mit? Weil 2 Studien zu Beginn, das fand ich total interessant zum Thema Informationsquellen. Es gibt 2 Studien, die eine Studie ist Safari Internet, Safer Internet, da wurden Jugendliche von 11 bis 17 befragt, das ist hier ungefähr die Zielgruppe, wo informiert ihr euch über tagesaktuelle Themen? Das ist eine aktuelle Studie, waren ungefähr 400 Jugendliche, ist jetzt mal gar nicht so viel, aber trotzdem interessant zu sehen, wo ihr euch Informationen holt. Und wie ich es gerade in dem Video euch gezeigt habe, das passiert ja so schnell, das ist ja fast schon automatisch. Ich habe eine Frage, die kommt mir in den Kopf und ich hole mein Handy raus und tippe sie kurz ein bei Google und habe sofort die Antwort. Und ich fand es total spannend zu sehen, das Thema soziale Netzwerke, fand ich wirklich krass, dass die heutige Jugend sich, wenn es darum geht, tagesaktuelle Themen zu recherchieren, gehen sie erstmal auf die sozialen Netzwerke. Was sind für euch die sozialen Netzwerke? Also ich glaube, kann mal jemand die Hand heben, der noch bei Facebook ist? Okay, das ist sehr amüsant. Ich bin auch noch dabei, aber ich glaube, ich war schon seit einem halben Jahr nicht mehr drin. Also ich nutze die Plattform 0,0. Interessant, es ist wirklich auch krass zu sehen, wie schnell die Zeit sich verändert. Was sind eure sozialen Netzwerke? Also es ist ja hier eine Gruppe, soziale Netzwerke. Sagt mal, wo seid ihr unterwegs? Insta, was gibt's noch? Nur Insta. Snapchat, TikTok. Gibt es mittlerweile neuere Plattformen? Es geht ja immer schneller. Okay, aber das sind so die Hauptinformationsquellen jetzt unter soziale Netzwerke. Und das sind 2023 80% gewesen. Also 80% von euch, 8 von 10 Leuten, wenn sie was über die Welt wissen wollen, irgendwas sie interessiert, gehen erstmal auf Insta, Snapchat, TikTok. Ich glaube, das sind die Hauptmedien unter den sozialen Netzwerken. Und dann auf der anderen Seite fand ich es auch total spannend, die Glaubwürdigkeit dieser Medien schätzen alle von euch eigentlich ziemlich niedrig ein. Aber trotzdem geht ihr alle drauf. Also ein bisschen spannend. Die zweite Quelle ist YouTube. Nutzt ihr auch ziemlich oft, oder? Jetzt mittlerweile auch mit den Shorts, mit den kurzen Videos. Das ist ja mittlerweile auch fast zum Nachrichtensender geworden. Da läuft ja mittlerweile alles. Alles in 8 Sekunden. In 8 Sekunden kann ich die Welt verstehen. Das dritte, das fand ich, hat mich auch ein bisschen überrascht. Influencer. Also man holt sich die Informationen, die man wissen möchte, von Influencern. Man weiß gar nicht, woher die Informationen haben. Und ihr seht auch hier, die Glaubwürdigkeit liegt bei 9%, aber trotzdem schauen wir uns die Influencer alle an. Und ich möchte jetzt nicht alle durchgehen, was auch bezeichnend für unsere heutige Zeit ist, dass so die klassischen Medien, wie jetzt eine Tageszeitung, die sind ganz unten, also wird eigentlich von der heutigen Jugend gar nicht mehr richtig beachtet. Eine zweite Studie, damit ich das auch untermauere, dass es nicht gelogen ist, ein bisschen größere Studie. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die GYM-Studie kennt. Da geht es um Basisuntersuchungen zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Auch die Zielgruppe war auch von 12 bis 19, also ein bisschen breiter. Und da seht ihr, wenn Jugendliche heutzutage etwas wissen wollen, gehen sie auf Suchmaschinen, ist jetzt allgemein mal, also Google. Und dann kommt eigentlich gleich Instagram, es kommt TikTok und YouTube ist ganz oben. Und damit möchte ich einfach zeigen, wie schnell wir in unserer heutigen Zeit, wenn wir uns eine Frage stellen, und wir haben ja eine Frage als Leitmotto, wie schnell wir zu unserem Handy greifen, das ist eigentlich fast automatisch, und uns Antworten zu diesen Fragen suchen. Und ich glaube, jeder kennt es, sei es in der Schule, sei es in der Ausbildung, sei es im Studium oder auch im Job. Ich meine, ich bin jetzt auch schon länger im Job unterwegs. Es gibt ja auch sehr viel hilfreiche Informationen. Und es geht ja teilweise auch viel schneller, wenn ich was wissen will. Wie funktioniert die Mitternachtsformel? Ah, das hat manchen Kopfschmerzen bereitet, oder? StudiFlix hilft da. Sehr gute Erklärvideos. Was ist eine Metapher? Keine Ahnung, gucke ich mal kurz bei Google. Würde mich jetzt mal interessieren, wer alles eine Metapher erklären kann, ohne sein Handy rauszuziehen und kurz zu recherchieren. Eine weitere Frage, wie kann ich mit minimalem Zeitaufwand eine 1 in Deutsch schreiben? Auch solche Fragen habe ich manchmal da reingeschrieben. Oder wie kann ich abschreiben, ohne gesehen zu werden? Das sind unterschiedliche Fragen und ich glaube, vielleicht findet ihr euch in den Fragen wieder. Das zeigt einfach, das Internet ist grenzenlos. Das ist grenzenlos, was Informationen angeht. Wir werden nie alles wissen, was im Internet rumschwirrt. Das heißt für uns, wir können immer darauf zugreifen und es gibt immer etwas Neues. Und ich habe den Eindruck, und das spreche ich jetzt nicht nur zu euch, ich spreche auch da zu mir, ich reflektiere mich hier auch selber, dass wir uns oft gar nicht mehr richtig die Zeit nehmen, um über Fragen nachzudenken. Und ich meine jetzt nicht die total primitiven Fragen wie, was soll ich morgen anziehen oder was soll ich morgen zum Frühstück essen, sondern Fragen, die wir jetzt zum Beispiel auch heute für diese Tage haben. Wer bin ich? Dass wir uns dafür wenig Zeit nehmen, vielleicht zu wenig Zeit nehmen und wie ich es in den 2 Studien gezeigt habe, dass wir dazu Google befragen, Instagram, TikTok, wir schauen uns an, wie Influencer sich geben, wie Influencer sich anziehen, wie Influencer reden, was für Werte sie haben und versuchen die dann zu kopieren und denken dann, das ist unsere Identität, so sind wir. Und wir müssen da auch ehrlich zu uns selbst sein. Oft ist das Internet unsere erste Anlaufstelle, um Antworten zu finden für die unterschiedlichsten Fragen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, dass ihr das nicht mehr tun sollt. Ich ziele eher auf die Fragen ab, die, wie Tobi es vorhin gesagt hat, die mehr in die Tiefe gehen. Und da möchte ich dir einfach mal die Frage mitgeben, wann hast du dir das letzte Mal die Zeit genommen, um über wichtige Fragen und Themen in deinem Leben nachzudenken? Einfach mal sich hinzusetzen, sei es jetzt in der Wohnung, auf einem Sofa, auf einem Sessel oder mal in die Natur rauszugehen, Handy wegzulegen und einfach mal nachzudenken. Wann war das? Könnt ihr für euch selber beantworten. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass wir als Generation das verlernen, dass wir diese Fähigkeit verlernen, mit unserem Kopf nachzudenken und selbst auf Antworten zu kommen. Natürlich, wir werden uns diese Woche mit der Bibel beschäftigen, natürlich auch mit Hilfe der Bibel, aber einfach mal seinen Kopf auch ein bisschen anzustrengen und nicht immer nur Papa Google zu befragen. Und ich finde es klasse, dass wir uns die Zeit auch diese Woche nehmen. Und ich möchte in die Bibel einsteigen mit der Frage, wer bist du? Ich habe ja vorhin erwähnt, um sich die Frage zu stellen, wer bin ich, brauchen wir erstmal die Frage, wer bist du? Und ich möchte euch in 2 Geschichten mit reinnehmen. Die erste Geschichte, sehr bekannt, 1. Mose 27. Dürft ihr gerne aufschlagen. Da möchten wir kurz einen längeren Abschnitt lesen. Aber das ist wichtig, den in den Zusammenhang zu lesen. Um wen geht es da? Kurz der Kontext. Es geht hier um die Geschichte von Jakob. Also sein Vater Isaac lebt noch. Jakob und Esau sind noch zu Hause. Und Isaac bittet seinen Sohn Esau, ihm ein Abendessen vorzubereiten, Mittagessen. Ich weiß jetzt nicht, welche Uhrzeit es war. Und er wollte ihm seinen Segen geben. Und jetzt steigen wir in die Geschichte ein. Vers 18. Und er ging hinein zu seinem Vater, also mit er ist jetzt Jakob gemeint, und sprach, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Die Frage, wer bist du? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh doch auf, setz dich und iss von meinem Wildbrett, damit mich deine Seele segne. Isaac aber sprach zu seinem Sohn, mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Er antwortete, der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen. Da sprach Isaac zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaac, und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Aber er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau, wie die Hände seines Bruders Esau, und so segnete er ihn. Kurz dazwischen ein Schub, Isaac war blind, für die, die die Geschichte vielleicht nicht kennen. Und er fragte ihn, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Da sprach er, so bringe es mir her, damit ich von dem Wildbret meines Sohnes esse, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm und er aß, er reichte ihm auch Wein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet sei, wer dich segnet. Und es geschah, als Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da geschah es, dass sein Bruder Esau von der Jagd kam. Da machte er auch ein schmackhaftes Essen und trug es zu seinem Vater hinein und sprach zu ihm, steh auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, damit mich deine Seele segne. Da antwortete ihm sein Vater Isaak, wer bist du? Er sprach, ich bin dein Sohn Esau, dein Erstgeborener. Dann setzte sich Isaak über die Maßen und sprach, wer ist denn der Jäger, der ein Wildbret gejagt und mir aufgetragen hat? Ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet, und er wird auch gesegnet bleiben. Krass. Jakob und Esau geben sich als ein und dieselbe Person vor ihrem Vater Isaak aus. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Isaak stellt Jakob drei Fragen. Er stellt ihm dreimal die Frage, bist du wirklich Esau? Und Jakob belügt ihn dreimal. Ich fand das ein bisschen schockierend. Und möchte euch das auch mitgeben und werde es nachher nochmal sagen. Ihr stellt euch die Frage, wer bin ich? Und ihr könnt auch wie ein Jakob antworten. Ihr könnt eure Mitmenschen belügen und ihr könnt euch auch selbst belügen. Die nächste Geschichte, die ich euch kurz mit reinnehmen möchte, findet ihr in Apostelgeschichte 9, zu 19 kommen wir später, ist auch eine bekannte Begebenheit und ist dann auch die Verbindung zum Verfasser des Epheserbriefes. Da möchten wir von Vers 3 bis 9 lesen. Als er aber hinzog, Saulus, begab es sich, dass er sich dem Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Da stand Paulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. In zwei Geschichten wird die Frage gestellt, wer bist du? Und im ersten Beispiel, Jakob, hat er die Frage ehrlich beantwortet? Hat er ehrlich gesagt, wer er ist? Nein, rhetorische Frage. Die zweite Begebenheit, Saulus fragt den Herrn, die unbekannte, für ihn unbekannte Person, wer bist du? Hat Jesus gelogen? Nein, hat er nicht. Und man sieht auch, was für eine Kraft in der Vorstellung von Jesus liegt. Paulus oder Saulus an der Stelle noch, der ist hingeflogen, der ist blind geworden, der konnte drei Tage lang nichts mehr sehen. Also in der Vorstellung von Jesus, und wir hatten es vorhin, Jesus hat nur seinen Namen gesagt. Ich sag mal nur, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus war am Ende, der lag am Boden. Ich glaube, das haben wir noch nie erlebt, oder? Wenn wir unseren Namen gesagt haben. Wäre nochmal ein Thema für sich, total spannend, ja, dass wie viel Kraft im Namen Jesus liegt. Und Da wollte ich euch mit reinnehmen und ich möchte euch einladen im Laufe der Bibeltage, dass ihr euch gemeinsam, aber auch ganz persönlich, ganz ehrlich die Frage stellt, wer bin ich? Und wir möchten nicht Papa Google befragen, wir möchten unseren Vater im Himmel befragen. Und ich glaube daran, dass wir spannende und gesegnete Tage vor uns haben. Und wie bereits schon angekündigt, und ihr habt es auch auf dem Flyer gesehen, wir wollen uns intensiv mit dem Epheserbrief auseinandersetzen und uns gemeinsam auch vom 1. bis zum 6. Kapitel auf eine Reise begeben und danach Antworten suchen. Lasst mal das Handy für ein paar Tage weg, tippt die Frage nicht in Google ein, fragt Gott, wer bin ich? Wer bin ich? Nimmt die Bibel, lasst die Unterrichtseinheiten auf euch wirken, aber auch die Zeit, die ihr zusammen haben werdet, wirklich da offen und ehrlich mit euch selbst, aber auch mit dem Nächsten in diese Frage reinzugehen. Und ich möchte es nochmal erwähnen, ich möchte euch auch dazu nochmal einladen, am Anfang wirklich ehrlich zu euch selbst zu sein. Ihr braucht niemandem etwas vormachen. Ihr könnt wie Jakob, könnt ihr jetzt hier das, was man außen sieht, so wie ich mich gebe, ich kann euch jetzt was vortäuschen, und ich kann mich jetzt vorstellen mit unterschiedlichen Kriterien, die wir jetzt hier aufgelistet haben und noch weiteren, und kann Jakob sein und kann euch anlügen. Aber ich wünsche mir, dass wir ehrlich zu uns selbst sind in den Tagen, weil selbst wenn ich meinen Mitmenschen anlüge, Gott sieht in mein Herz. Wir hatten es vorhin auch ganz kurz, Gott erforscht uns, er kennt dich. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Von dem her, da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Und wir möchten in den letzten 25 Minuten in den Epheserbrief starten. Ich habe hier die Einführung und möchte euch mal so den Bogen spannen vom 1. bis zum 6. Kapitel und da mal mitgeben, um was dreht es sich im Epheserbrief? Wer hat den Epheserbrief geschrieben? Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennt, ist ein bisschen klein. Vielleicht kennt ihr das Bible Project. Ich habe die Folie geklaut, ich habe die nicht selbst gezeichnet. Ich fand, die fasst es richtig gut zusammen. Und wir möchten gerne einsteigen mit den Eckpunkten und mit der Grundstruktur des Briefes. Weiß jemand, wo dieser Brief geschrieben wurde? Also der Verfasser ist Paulus. Weiß jemand, wo der Brief geschrieben wurde? Es gibt einen kleinen Hinweis hier. Wenn es nicht so klein ist. Wo wurde der Brief geschrieben? In Korinth? Gibt es noch andere Vorschläge? Nochmal? Rom? Ja. Also es wurde sehr wahrscheinlich in der ersten römischen Gefangenschaft geschrieben. Christian, wir kommen später nochmal auf Korinth. Ist nicht ganz falsch. Hier ein Vers aus Epheser 6, um das auch zu belegen, dass dieser Brief aus dem Gefängnis herausgeschrieben wurde. Epheser 6, Vers 20 zum Beispiel. Da schreibt Paulus, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Also jetzt einfach mal rausgerissen hier aus dem Kontext. Aber es gibt noch einen anderen Vers in Epheser, wo es ersichtlich ist, Paulus, er war im Gefängnis, das ist dieses kleine Bild hier. Weiß jemand, zu welcher Zeit ungefähr? Gibt es ja mittlerweile auch in der Bibel, steht es ja meistens am Anfang des Briefes. Um welche Zeit herum wurde der Brief geschrieben, welchen Zeitraum?
62 nach Christus.
Genau, 60 bis 62, je nachdem, welche Bibel man nimmt, nach Christus. Und was spannend ist, wenn ihr mal die anderen Briefe euch anschaut, wann die geschrieben wurden, dann wurden der Kolosserbrief, der Philipperbrief, der Brief an Philemon wurden auch in derselben Zeit ungefähr geschrieben. Also man geht davon aus, dass Paulus diese vier Briefe in der ersten römischen Gefangenschaft geschrieben hat. Jetzt kommt eine ganz einfache Frage, an wen wurde der Brief geschrieben? Das ist keine Fangfrage an die Epheser. Er wurde an die Epheser geschrieben und es ist auch da davon auszugehen, man liest es zum Beispiel im Kolosserbrief und da einfach der Hinweis nochmal, Kolosserbrief wurde ungefähr in derselben Zeit geschrieben. Im Kolosserbrief steht zum Beispiel am Ende, lest den Brief auch in Laodicea vor. Also nicht nur in Kolossee, auch in Laodicea soll der Brief vorgelesen werden von den Kolossern. Und man geht davon im Epheserbrief davon aus, dass es ein Brief war für die Umgebung. Und da kommen wir auch schon, wo war denn Ephesus? Geografisch. Weiß es jemand, wo Ephesus lag? Es gibt auch da wieder Hilfen in der Bibel. Das sind jetzt natürlich die alten Karten, aber habt ihr bestimmt auch. Ich habe jetzt keine Karte auf PowerPoint mitgebracht, aber ihr habt bestimmt so eine Karte in der Bibel, oder? Und das war ja damals die Region oder Provinz, je nachdem, wie man es nennt, Asia oder Asien. Und das ist die heutige Türkei, also die Westküste der heutigen Türkei. Da lag die Stadt Ephesus, die gibt es nicht mehr, da gibt es nur noch Ausgrabungen von Resten, Überresten, aber die Stadt an für sich, da leben keine Menschen. Das ist in der Nähe der heutigen Stadt Seldschuk, ist ja auch ein Männername, fand ich witzig, an der Westküste und war damals, also zur damaligen Zeit, als Paulus gelebt hat, war das eine ganz bedeutende Stadt, weil es lag an der Westküste am Meer, war ein Handelsumschlagplatz und da war sehr viel Trubel los, Thema Handel. Früher war ja viel mehr Schiffsverkehr, gab es noch keine Flugzeuge, das heißt über Schiffe, über die Schiffsfahrten wurde viel mehr transportiert. Das heißt, es war eine sehr, sehr belebte Stadt, da war auch kulturell sehr viel los. Das erlebt ihr auch heute noch, wenn ihr in Hafenstädten seid, zum Beispiel Hamburg oder anderen Städten, wart ihr da schon mal, da merkt man, da ist einfach Leben. Da ist richtig viel los, da kommen Schiffe an, da fahren Schiffe weg und da ist einfach was los. Und ich habe mich dann auch gefragt, in welcher Kultur die Epheser gelebt haben, also die Einwohner der Stadt, der damaligen Stadt. Und die Epheser, die waren sehr, sehr stark von der spätgriechischen Kultur geprägt. Und wir möchten einsteigen in Apostelgeschichte 18, um auch den Kontext anzuschauen, in dem Paulus gelebt hat. Und Christian hat es vorhin gesagt, das Thema oder die Stadt Korinth hat er erwähnt. Und wir schlagen mal Apostelgeschichte 18 Vers 18 bis 21 auf. Warum tun wir das? Weil Paulus hier zum ersten Mal in Ephesus ist. Da steht, nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenkrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Also das ist der erste Besuch. Er kam von Korinth, ist nach Ephesus gekommen. Und Paulus hat hier dann gleich Gespräche mit den Menschen gesucht, die dort gelebt haben. Ist aber dann nach ziemlich kurzer Zeit, wenn wir weiterlesen, ist er wieder weggefahren. Und wenn wir dann ein paar Verse später weiterlesen, Apostelgeschichte 19 ist auch ein ganz zentrales Kapitel, um auch zu verstehen, was hat Paulus im Epheserbrief geschrieben, warum hat er das geschrieben, ist ganz wichtig, auch das Kapitel 19 zu berücksichtigen. Und dieser zweite Besuch von Paulus in Ephesus, der war ungefähr 2,5 Jahre, je nachdem, welche Auslegung man nimmt. Also Paulus hat ungefähr 2,5 Jahre in Ephesus gelebt. Und ihr seht jetzt hier oben so leicht angedeutet, also es gibt hier einen Tempel, es gibt ein Amphitheater. Es war eine sehr, sehr belebte Stadt und ich möchte euch da auch mal mit reinnehmen. Wir werden jetzt nicht das komplette 19. Kapitel lesen, weil es ziemlich lang ist, aber was ist so in der Zeit passiert, als Paulus dort war? Was ist da aufgetreten? Und ich will euch mal eine Seite zeigen, 11 und 12, die Verse 11 und 12. Da steht, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Also das mal auf der einen Seite, das müsst ihr euch mal vorstellen, also ich habe sowas noch nie erlebt, aber das hat Paulus in Ephesus erlebt. Das haben Menschen dort erlebt, als Paulus in diesen, ich sag mal, 2,5 Jahren dort war, dass Gott große Wunder getan hat mit einem Schweißtuch. Paulus war nicht mehr anwesend. Leute wurden gesund. Auf der anderen Seite, und das ist auch so ein bisschen das Thema griechische Kultur, Mystik und was da sonst noch alles am Start war, der Vers 19, da steht, oder ich lese mal Vers 14 bis 16 erstmal vor. Es waren aber 7 Söhne des jüdischen Hohenpriesters Kephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete ihnen, sorry, ich muss mit Vers 13 anfangen, sonst ist aus dem Kontext gerissen. Wir fangen mit Vers 13 an. Es versuchten aber, also nachdem aufgelistet wird, was für Wunder geschehen sind, kommt in Vers 13, es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, also hier wieder, es gab Beschwörer, Geistesbeschwörer, also es war auch irgendwo sehr, sehr dunkel in der Stadt, es gab sehr, sehr dunkle Menschen, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Namen Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Kephas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Also einfach mal die Gegensätze, was da in der Stadt los war. Ein und dieselbe Stadt, auf der einen Seite ist geschehen übernatürliche Wunder durch Gottes Hand und auf der anderen Seite ist das Böse wirklich omnipräsent. Es gibt böse Menschen, es gibt Menschen, die sind besessen von Dämonen und hier steht, er hat ihnen seine Kraft gezeigt, dass sie entblößt wurden. Also entblößt heißt, die waren nackt. Das muss man sich mal vorstellen, wie grauenvoll das irgendwie ist. Also ich habe sowas noch nie erlebt, will sowas auch nie erleben. Aber einfach mal die Gegensätze, um euch da so ein bisschen auch mit reinzunehmen. Der Vers 19, viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, also es gab auch viele Zauberer in der Stadt, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Also da gab es einfach mal eine öffentliche Bücherverbrennung. In diesem Spannungsfeld, Gott wirkt auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirkt auch sehr stark das Böse, treffen sich mal Menschen und es ist ja hier was Gutes, sie verbrennen Bücher im Wert von 50.000 Silberlingen. Weiß jemand, was ein Silberling wert war in der damaligen Zeit? Heißt das jemand? So ein typischer Tageslohn. Genau, es war so ein typischer Tageslohn. Also ich denke mal, die Menschen, die böse waren, die dachten sich, hey, ihr vergeudet hier, verbrennt hier gerade 50.000 Tageslöhne. 50.000, ich glaube, da haben nicht alle gesagt, super, dass ihr das macht, klasse, dass ihr das jetzt verbrennt. Ich glaube, es gab auf jeden Fall die Christen, die dann gesagt haben, ja, das ist gut, dass wir das tun, aber ich glaube, da gab es auch sehr viel Gegenwehr. Und es hat vielen Leuten, glaube ich, nicht gefallen. Und wenn man dann weiterliest, ab Vers 23 beginnt dann ein Aufruhr in Ephesus. Und wir möchten jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, könnt ihr euch vielleicht mal während der Tage einfach gerne mal die Zeit nehmen und durchlesen, ist für mich der Höhepunkt der Vers 34. Und dazu auch dieses Amphitheater, das ist hier entscheidend. Der Vers 34, da versammeln die sich in diesem Amphitheater und das steht ein paar Verse davor. Und der Vers 34 sagt, als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund etwa 2 Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Stellt euch mal vor, ihr trefft euch nächsten Sonntag zum Gottesdienst, der geht 1,5 bis 2 Stunden. Wir treffen uns alle, wir setzen uns alle hin und wir schreien 2 Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Da würdest du doch denken, die Leute sind bekloppt, oder? Also ich würde es denken. Und das war... Ich lese da nicht raus, dass die Menschen, die drumherum waren, gesagt haben, nö, ist doch, was machen die da? Die Leute haben 2 Stunden, ich kann es mir gar nicht vorstellen, 2 Stunden lang geschrien, groß ist die Diana der Epheser. Und in diesem Theater, habe ich gelesen, haben ungefähr 24.000 Menschen Platz gefunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt der letzte Platz ausgefüllt war, aber stellt euch mal vor, 24.000 Menschen, das ist ein kleines Fußballstadion, ich glaube, Freiburg hat ungefähr so um die Zahl. Da sitzen Menschen, die kommen zusammen und die schreien 2 Stunden lang diesen Satz. Das muss man sich mal vorstellen, was für ein Geist in dieser Stadt war, wie die Atmosphäre, wie kulturell die geprägt waren. Und das dürfen wir einfach mitnehmen, wenn wir dann nachher in den Epheserbrief in den nächsten Tagen einsteigen. Und ich glaube, ihr werdet dann auch teilweise verstehen, warum Paulus Dinge sagt, wie er sie sagt, warum er sie schreibt, wie er sie schreibt. Und auch das Thema hier, die Diana. Ephesus wurde damals die Tempelpflegerin der Diana genannt. Das kommt auch in diesem Kapitel vor. Und war auch so der Mittelpunkt von Mystik, von asiatischer Religionsausübung. Also es war wirklich kein leichtes Umfeld für Paulus, denke ich, da zu predigen, da für Jesus einzustehen. Und Diana, ganz kurze eine Randnotiz, Diana ist die Göttin der Jagd oder sie wird auch als Fruchtbarkeitsgöttin verehrt. Und anstatt Gott zu ehren, haben die Menschen, also ich sag mal, der Großteil dieser Menschen haben den toten Götzen, eine Fruchtbarkeitsgöttin geehrt. Und es gab auch Amulette, es gab Ketten, es gab allerhand, wo die Leute dann diese Fruchtbarkeitsgöttin Diana angebetet haben. Und dieser Tempel, der wurde ausgegraben, Teil wurde davon ausgegraben und er gehört zu den 7 Weltwundern. Also das hat wirklich stattgefunden, wenn jemand das vielleicht nicht glaubt. Das hat stattgefunden. Die Menschen haben das da geschrien. Also als ich das einfach mal auf mich wirken lassen habe und einfach den Vers gelesen habe und mal nicht weitergelesen habe und drüber nachgedacht habe, wie einfach so das, sag ich mal, wie die Stadt geatmet hat, was sie geatmet hat, das war schon krass, glaube ich. Das war schon, glaube ich, richtig krass. Ich glaube, sowas haben wir in der Intensität, haben wir das Böse, glaube ich, noch nicht erlebt. Oder vielleicht hat es jemand von euch schon erlebt, ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber in so einer Intensität eine Gesellschaft zu erleben, ist, glaube ich, schon sehr krass. Und als letzter Punkt dazu, der größte Teil der Epheser hatten eine griechische Abstammung, waren also Heiden und waren in der Regel fern vom Gott Israels. Wir möchten zum Verfasser übergehen. Den seht ihr jetzt hier im Gefängnis. Paulus, wie gesagt, saß im Gefängnis. Es war seine erste Gefangenschaft, es gab dann noch eine zweite Gefangenschaft. Und Paulus, kennt ihr vielleicht auch die Stelle? Paulus war jetzt kein unbekannter Mann unter den Juden. Es gibt da eine Stelle in Philipper 3, Vers 5. Beschnitten am 8. Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Also Paulus kam aus dem Stamm Benjamin, die 12 Stämme Israels. Er wurde in Tarsus geboren und er hatte das römische Bürgerrecht. Wenn ihr so ein bisschen die Geschichte von Paulus verfolgt, das nutzt er auch einmal. Also sein römisches Bürgerrecht. Und man liest es auch, dass Paulus, er wurde ausgebildet von dem Gamaliel. Habt ihr bestimmt schon mal gelesen oder den Namen mal gehört. Und dieser Gamaliel, habe ich auch noch mal gelesen, es war einer der bedeutendsten Vertreter des rabbinischen Judentums seiner Zeit. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es gab ja die Rabbis, die gibt es heute noch, wenn ihr schon mal in Israel wart. Und man ist ja immer einem Rabbi nachgefolgt. Und das war einer der bedeutendsten in dieser Zeit, in der Paulus gelebt hat. Das heißt, Paulus hat eigentlich die beste Ausbildung im jüdischen Glauben erhalten oder die angesehenste Ausbildung. Die angesehenste muss nicht immer die beste sein. Und war dadurch auch kein unbekannter Mann. Und man kann es jetzt mal vergleichen. Ich habe das nochmal gecheckt. Die bedeutendste Uni in Deutschland, dazu gehört, glaube ich, unter den Top 5 ist, glaube ich, die TU München ist, glaube ich, die zweitbekannteste oder die zweitbeste Uni, in der man studieren kann. Uni Heidelberg gehört auch zu den Top-Unis, ja. Vielleicht hat jemand da einen Studienplatz, dann Glückwunsch. Aber ich glaube, man kann sich ja, wenn ich dann im Vorstellungsgespräch da mal sitze und sage, ich habe an der TU München studiert, an der Technischen Universität München, das ist dann so, ja, da kann ich ja mal was hier zeigen. Ne? Also im Vorstellungsgespräch ist es jetzt kein schlechtes Kriterium, wie man sich vorstellen kann. Und genau so war Paulus. Und man liest auch hier in diesem vierten Vers, in dem fünften Vers, sorry, er war ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Was meint er damit, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer? Da können wir nochmal in die Apostelgeschichte zurückspringen. Und zwar gibt es da einen Vers unter anderem, der das ein bisschen näher erklärt, Kapitel 22, Vers 3. Da steht, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Cilizien, aber erzogen in der Stadt zu den Füßen Gamaliens, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Also ein Pharisäer, gewissenhafte Einhaltung des Gesetzes der Väter, Eiferer für Gott. Paulus hat sich an die Gebote, an die Gesetze gehalten. Hier eine kleine Wissensfrage, wie viele jüdische Gesetze gibt es? In der Jugend habe ich das schon öfter gesagt. 613. Richtig, 613. Also da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Zahlen, aber 613 liest man ziemlich oft. 613, es gibt dann Gebote und Verbote, das ist nochmal unterteilt. 613 Gebote und Paulus schreibt, ich habe die gewissenhaft eingehalten. Also er war ein sehr gewissenhafter Mann. Und ich habe mich dann auch gefragt, was hat denn Paulus gekennzeichnet? Wenn man Paulus die Frage stellen würde, wer bist du? Wenn Paulus jetzt hier stehen würde, stell dich jetzt mal vor, es wäre möglich. Paulus, wer bist du? Und Paulus dann anfangen würde, ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Wäre spannend mal zu hören, was Paulus sagen würde. Und ich muss ein bisschen aufs Gas drücken. Deswegen rausche ich da jetzt ein bisschen durch. Ich glaube, Paulus würde sagen, willst du den Saulus hören oder willst du den Paulus hören? Saulus war brutal, er war ein Verräter, er war selbstzentriert, er war ein Verfolger, er war selbstgerecht und er war sündig. Wenn man den Paulus fragen würde, denke ich, dass er sagen würde, ich bin im Auftrag Gottes unterwegs, ich habe Gnade erlebt, ich bin ein Vertrauter vieler Gläubigen, ich lebe gottzentriert, er war ein Beschützer, er ist gerecht gemacht geworden durch die Gnade Jesu und er ist erlöst und geheiligt. Also zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Saulus versus Paulus, komplett unterschiedlich. Und er war ja eigentlich für die gleiche Sache unterwegs, meinte er zumindest. Und das greift Paulus auch in dem Brief immer wieder auf, alt versus neu. Und wir möchten jetzt ganz kurz in den Überblick reingehen. Man sieht es wahrscheinlich nicht so gut. Ist eigentlich ganz schön unterteilt, das Kapitel 1 bis 3. Da geht es um die Geschichte vom Evangelium. Da ein paar Highlights. Ihr werdet, glaube ich, den ein oder anderen Vers im Laufe der Tage öfter hören. Aber so ein paar Verse möchte ich rauspicken. Ein ganz wichtiger Punkt zum Evangelium ist, das ist hier in der Mitte abgebildet, ist der 10. Vers im 1. Kapitel. Jesus hat das Heil für alle Menschen gebracht, Juden sowie Heiden. Das erwähnt Paulus immer und immer wieder in diesem Kapitel und auch in diesem Brief. Da steht zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Ein weiterer zentraler Vers ist, vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Tobi heute ein T-Shirt anhat. Das haben wir als Jugend gemeinsam kreiert. Da haben wir den Vers aus Epheser 2, Vers 8 gewählt. Und das ist für mich auch eigentlich so der zentralste Vers, für mich ganz persönlich. Da steht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist das. Bedeutet, das neue Leben, also Saulus versus Paulus. Paulus hat sein neues Leben, hat er allein durch Jesus Christus erhalten und durch die Gnade. Und er wurde in die globale Familie Gottes eingeführt. Ist auch sehr zentral. In Epheser 3, 7 bis 8, das ist hier unten aufgeführt, hatte Paulus auch von Gott einen ganz besonderen Auftrag. Wenn man Paulus jetzt auch mal mit anderen Aposteln vergleicht, hatte Paulus einen ganz besonderen Auftrag. Was war sein besonderer Auftrag? Er durfte das Evangelium, und er sagt auch, ich muss, den nichtjüdischen Völkern bringen, also den Heiden. Da ganz kurz die Verse 7 und 8 aus dem dritten Kapitel. Dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Paulus durfte und musste auch das Evangelium über die Landesgrenzen hinweg bringen. Und ich denke, wenn Paulus es nicht gemacht hätte, wären wir vielleicht heute nicht hier. Die zweite Seite, also Kapitel 4 bis 6, ist dann unsere Geschichte, die Geschichte der Menschen. Und da ist auch ein ganz zentrales Element, ist hier das Thema Einheit, eins gemacht. Das sind auch ganz bekannte Verse, der Vers 4 bis 6. Da geht es um die Einheit durch den Heiligen Geist. Dann geht es weiter, was ist eine Gemeinde, Aufbau und auch Dienste, die es in einer Gemeinde gibt. Das ist hier aufgelistet. Es gibt Apostel, wie Paulus einer war, es gibt Hirten, es gibt Lehrer, es gibt Evangelisten, es gibt Propheten. Also da ist auch eine Vielfalt an Diensten in einer Gemeinde vorhanden und das erwähnt Paulus hier. Aber wir werden sicher in den Tagen auch noch darauf zu sprechen kommen. Ab Vers 17 im gleichen Kapitel bis Vers 32, da geht Paulus auch mal konkret darauf ein, was es bedeutet, ein neuer Mensch zu sein. Gibt es einen Unterschied, wenn ich mich für Jesus entscheide, wenn ich Jesus in mein Herz lasse, ein neues Leben starte, die Wiedergeburt erlebe? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Oder lebe ich einfach so weiter und sage einfach, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst und ich laufe einfach genauso weiter, wie ich jetzt unterwegs bin. Da gibt es einen ganz großen Unterschied. Und Paulus geht da auf unterschiedliche Themen ein, auf unterschiedliche Eigenschaften auch und zeigt den Unterschied, der da sein sollte. Und da auch wieder ruft euch dann in den Hinterkopf, wenn wir da mal bei diesem Kapitel sind, in welchem Umfeld haben die Epheser gelebt? Warum sagt Paulus manche Dinge hier? Warum listet er hier manche Dinge auf? Da gibt es nur zum Beispiel das Thema, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Warum sagt Paulus das? Weil die Epheser 2 Stunden lang schreien konnten. Das ist auch für uns wichtig, aber ich denke, Paulus hat die auch spezifisch an die Epheser geschrieben. Das wird dann hier nochmal erwähnt, ganz schön, also das Thema alt und neu. In Epheser 5, das ist auch ein Vers, den ich wirklich liebe und den ich immer wieder ins Gebet mitnehme. Der erste Vers, der hat mich schon oft berührt, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Zum einen geliebte Kinder. Ich bin geliebtes Kind, wenn ich in der Familie Gottes bin. Gott liebt mich. Und das Wort Nachahmer, das finde ich so stark. Nachahmen. Wenn du jemanden nachahmst, dann willst du genau das tun, was diese Person tut. Und ich hoffe und bete da auch, dass Gott auch, auch in dem 5. Kapitel, wenn wir da ankommen, dass Gott zu uns sprechen kann. Und Paulus schließt eigentlich so von dem 21. Vers im 5. Kapitel bis zum Schluss. Da geht es dann um das praktische Leben, angefangen in der Familie, geht in der Familie weiter, im Arbeitsplatz und schließt dann so mit der Waffenrüstung Gottes. Das mal so zum Überblick. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel auch den Soldaten mit der Beschreibung, die wir dann in Epheser 6 finden. Was wollen wir gemeinsam mitnehmen? Ich bin schon 3 Minuten über der Zeit. Ich habe nicht mehr viel. Die Frage, wer bin ich, kann mit Hilfe von Google in ein paar Minuten beantwortet werden, oder? Stimmt doch. Dann sind wir eigentlich schon durch. Können wir die Tage für was anderes verwenden. Ich bin der Meinung, dass wir diese Frage nicht in ein paar flüchtigen Minuten und auch nicht mit Google beantworten können, sondern es bedarf Zeit und es braucht eine ehrliche Herzenshaltung von jedem Einzelnen, von dir und von mir. Und diese Frage können wir ehrlich, so wie Jesus, Paulus oder Saulus geantwortet hat, oder wir können sie auch unehrlich beantworten, so wie Jakob seinem Vater Isaak geantwortet hat. Diese zwei Möglichkeiten gibt es und diese zwei Möglichkeiten hat jeder von euch. Entweder wir können sie ehrlich beantworten oder wir können sie unehrlich beantworten. Und ich wünsche mir, dass wir diese Frage, wer bin ich, das ist ja eine Frage der Identität, mit dem Thema werden wir uns auch in der nächsten Unterrichtseinheit beschäftigen, dass wir uns ehrlich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und ich möchte da nochmal euch mitgeben, den ersten Vers aus Epheser 5, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. In diesen Tagen geht es nicht um persönliche Selbstoptimierung. In diesen Tagen soll es schwerpunktmäßig darum gehen, dass wir Gott nach 4, 5 Tagen besser nachahmen, als wir es heute tun. Und ich möchte abschließen mit einem Gedicht. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fester, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur, was ich selbst von mir weiß, unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben von Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freude in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Vielleicht hat jemand schon mal das Gedicht gehört. Das Gedicht ist am 16. Juli 1944 in dem Militärgefängnis Berlin-Tegel entstanden. Und es stammt von Dietrich Bonhoeffer. Und vielleicht könnt ihr es auch ein bisschen verstehen, den Kontext jetzt auch verstehen. Es war während der NS-Zeit, er war inhaftiert, wurde ja auch danach hingerichtet. Und ich möchte mit einem letzten Vers schließen, den ich euch mitgeben möchte, aus 1. Samuel 16, 7. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.